direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Servus, hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sprechen heute über das Thema Stadt. Und ich weiß zumindest von Klaus, dass er mal in einer relevanten deutschen Großstadt gelebt hat, in einem Anflug von Chauvinismus, würde ich sagen, in der einzig relevanten Großstadt in Deutschland, und zwar Berlin. Und vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie das für dich war, Klaus, oder vielleicht, wo du herkommst, also wie groß die Einwohnerzahl ist des Ortes, wo du herkommst und wie die Transition war.
Also die Einwohnergröße, auch das ist wiederum eine interessante Sache, ist eigentlich nicht so entscheidend, sondern mit welchem Selbstverständnis man wohin kommt. Also ich bin aus einer Kleinstadt mit heute ungefähr 33.000 Einwohnern oder so, damals vielleicht 25.000 Einwohnern, in eine Stadt gekommen, die damals gerade noch, also 1990 bin ich das erste Mal nach Berlin gezogen, damals 1,6 Millionen Einwohner hatte, nämlich in den Teil, wo ich gezogen bin, nach West-Berlin, beziehungsweise dann eben irgendwann mal 3, irgendwas Millionen hatte, also weil ich dann nochmal hingezogen bin 1998. Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist natürlich, die Stadt ist größer, okay, das ist mir schon aufgefallen, da gab es irgendwie andere Infrastruktur, ist mir auch aufgefallen, U-Bahn und so weiter, brauchst du natürlich üblicherweise in der Kleinstadt nicht, aber zum Schluss ist es eine Ansammlung, so eine größere Stadt von Kleinstädten. Es ist tatsächlich so, du gehst zu deiner Eckkneipe, dann gibt es noch deinen Gemüse-Einzelhandel, dann gibt es noch irgendwie ein Kiosk und ja, das war's dann eigentlich. Alles andere machst du eigentlich da in, du gehst vielleicht noch in eine Kneipe und so weiter, in Café, aber du gehst eigentlich kaum aus deinem Kiez raus. Irgendwann fährst du halt mal in einen anderen Kiez, weil du irgendwie ein Kino besuchst und so weiter, aber das ist dann ungefähr so, als würdest du dich halt in Bus setzen oder in Zug in einer anderen Stadt und würdest, also zum Beispiel, du hast ja mal in der letzten Folge gesagt, naja, bist du locker mal eine Stunde unterwegs gewesen zur Schule beispielsweise. Also ich bin genau eine Stunde zu meinem Arbeitgeber, damals der Freien Universität Berlin, bin ich gefahren mit einem Bus. Also ich bin in die 101 eingestiegen, Gotzkowski-Straße, und dann bin ich 50 Minuten am Stück bis zur Fahrbeckstraße gefahren. Bis dahin war ich aber schon mal, also zur Bushaltestelle ja schon mal 2 Minuten oder 3 Minuten gelaufen und danach auch nochmal 4 Minuten oder 5 Minuten. Das heißt, eine unfassbare Strecke, wo ich normalerweise schon locker in meinem Heimatort in München und wieder zurück gewesen wäre. Ja, was man sich erstmal einfach reinziehen kann und dann wirklich am Hauptbahnhof gewesen wäre, also mitten im Herz von München. Und da habe ich eben schnell gemerkt, dass Distanzen völlig anders sind und dass man eben auch ganz anders rechnen muss, dass man beispielsweise auch sowas wie Verkehr viel mehr einberechnen muss, was es auf dem Land oder in einer kleinen Stadt praktisch damals gar nicht gab, also sowas wie Staus oder so, dass man eben zu bestimmten Zeiten eben nicht einfach fahren kann. All diese Sachen zeugen eben davon, dass man irgendwann adaptiv tatsächlich in so einer Stadt ankommt. Und wenn man nicht adaptiv ist, dann kommt man, glaube ich, nie da drin zurecht. Ja.
Das passt ein bisschen zu dem, was Maris in der ersten Folge, glaube ich, dieses Kapitels gesagt hat, mit diesem n-dimensionalen Raum des Ortes, in dem man lebt, wo eben nicht nur dieses kartesische Koordinatensystem oder das euklidische Koordinatensystem drin ist, sondern dass man sagt, okay, ich berechne aber auch ein, dass ich über diese Straße vielleicht gerade nicht gehen kann, weil da eine Baustelle ist oder um die und die Zeit ist das und das nicht so gut. Und das kommt alles da rein und ist natürlich viel, viel dichter in einer in einer Umgebung, wo eben viel mehr passiert eventuell.
Ja, und du eben auch tatsächlich diese Dynamik unter Umständen dann auch abgespeichert hast wieder. Und einer der spannendsten Beispiele habe ich wirklich mal erlebt mit einer Fahrt eines lieben Kollegen, der eigentlich in Newark in New Jersey wohnt, aber den ich an der Metropolitan Opera in New York City tatsächlich getroffen habe und der gesagt hat, komm, lass uns mal, also das liegt ziemlich im Norden von New York und wir fahren jetzt in den Südteil von Manhattan. Und ich habe gesagt, wie fahren wir da jetzt hin? Und sagt dann, naja, um diese Uhrzeit fahren wir natürlich mit dem Auto. Wo ich gedacht hätte, da brauchst du Stunden für diese riesige Strecke. Und der ist die ganze Zeit über grüne Ampeln gefahren, also fast immer über grüne Ampeln. Ich glaube, einmal ist er tatsächlich über eine rote Ampel gefahren. Aber es ist so faszinierend war, dass er eine Strecke kannte. Und ich weiß nicht, ob das wirklich reiner Zufall war, aber er hat gemeint, er hätte ein System. Und er wusste genau, um eine bestimmte Uhrzeit kann er da komplett durchfahren. Mit einer Wahnsinnszeit, also die ich mir niemals hätte zutrauen wollen. Und noch nicht mal, also mit U-Bahn und so weiter, wäre ich wahrscheinlich so hingekommen. Auch faszinierend, weil er eben nicht einfach eine Karte nur hat, sondern eine dynamische Karte mit Ampelschaltzeiten und Synchronisationen von bestimmten Ampeln.
Und vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast, mit dem, dass man nicht aus seinem Kiez raus ginge. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten, das war damals auf dem Lehrstuhlausflug nach Würzburg und wir kannten uns beide noch nicht so gut und da hast du aber den sehr weisen Satz, wie ich finde, gesagt, dass die Berliner die provinziellsten Menschen der Welt im Grunde genommen sind und ich kam nicht umhin, als zuzustimmen tatsächlich, weil es stimmt, man, also alles, was in Richtung Spandau ist, also nach Westen, ganz nach Westen, das existiert eigentlich nicht und man hat seine 3-4 Spots, an denen man ist und auch alles, was außerhalb der Stadtgrenze existiert, da fährt man nicht hin, vielleicht mal für einen Wochenendausflug, aber das genau. Ist jetzt nicht so
und
auch nur äußerst widerwillig und auch ja. Und das ist dann auch immer ein Event, dass man sagt, wir waren mal in Brandenburg.
Richtig, und es gibt natürlich da riesige Ausnahmen, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt echte, Menschen, die in allen möglichen Bezirken heimisch sind und das kulturelle Angebot nutzen. Aber meist ist das kulturelle Angebot eben eher gedanklicher Art. Das habe ich eben auch oft gemerkt bei Kommilitonen, als ich in Trier studiert habe. Und alle haben Sehnsucht gehabt nach ihren großen Städten. Und ich habe dann immer gefragt, wo kommt ihr denn her? Ja, Hamburg, Berlin. Und München und Frankfurt. Und es ist ja so schlimm, jetzt hier in der Provinz zu sein, in dieser Stadt mit nur 100.000 Einwohnern. Und ich habe dann immer gefragt, wo kommt ihr denn genau her? Und dann sind die natürlich immer aus irgendeinem kleinen Kaff vor München oder Frankfurt und so weiter gekommen, das man selber überhaupt nicht gekannt hat. Aber gedanklich waren die eben in dieser riesigen Stadt und haben dieses riesige Angebot kultureller Art tatsächlich die ganze Zeit genutzt. Aber wenn du dich mal dann erkundigt hast, wie oft bist du denn eigentlich im Theater in Frankfurt gewesen, in der Oper? Wie oft hast du denn das und das gesehen? Und dann kam halt schnell raus, naja, dafür hatte ich jetzt selber gar nicht so viel Zeit, aber ich hatte die Möglichkeit. Ja? Und daran hast du sehr, sehr schnell gemerkt, das ist eben doch eher eine Konstruktion. Und das ist aber gar nicht so wahnsinnig sinnvoll, wenn du dann wirklich zum Beispiel als Studierender in eine andere Stadt reingeworfen wird, weil du da einen guten Studienplatz kriegst, weil es doch eigentlich immer darum geht, zu adaptieren und einfach die Möglichkeiten vor Ort wirklich zu nutzen. Und ich habe beispielsweise das dann in Trier erlebt, was eben nur so eine mittelgroße Stadt ist, aber mit einer wahnsinnigen Historie, dass du eben dich viel mehr eigentlich zum Beispiel kulturell engagieren kannst in so einer kleinen Stadt unter Umständen, weil es da ganz, ganz aktive Communities gibt, weil es eben so wenig Angebot gibt, wird es eben selber von dir vielleicht geschaffen und du bist nicht so ganz der Konsument, sondern vielleicht der Produzent von solchen Sachen. Also ich lade sozusagen jeden immer ein, dass er einfach selber seine Umwelt eigentlich neu gestaltet und da lädt es eben auch ein, auch mal eine kleinere Stadt zu gestalten, weil bei der großen Stadt musst du das meist nicht machen, weil es alles gibt.
Marius, wir beide waren ja auch schon mal in einer großen Stadt in Hamburg und ich erinnere mich, dass du unbedingt U-Bahn fahren wolltest, weil du meintest, dass das so ein Ritual von dir wäre, was fasziniert dich am U-Bahn-Fahren in Großstädten oder in großen Städten?
Ja, wir hatten schon mal über den Prust-Effekt gesprochen. Es ist halt dieser Geruch aus verbranntem Gummi, bisschen nach Abrieb von Motoren, auch vielleicht von der Hochspannung und den Ozonmolekülen, die dadurch entstehen. Der Gestank nach Urin, es ist einfach herrlich. Da fühlt man sich eben wie in der Großstadt. Das hat man in Schröndorf und Bamberg halt nicht.
Aber woran erinnert dich der Pust-Effekt? An deine Kindheit? Hast du
an Kindheitserlebnisse, zum Beispiel an die Berliner U-Bahn, wenn ich da als Kind mal mitgefahren bin, ja.
Ach so.
Und okay. Da war das alles natürlich noch viel größer und außergewöhnlicher und da versetzt einen das wieder ein bisschen hin.
Ja, Gerüche, Stadtgerüche, auch ein sehr interessantes Thema. Also ich erinnere mich noch, wie ich in Bamberg das erste Mal aus dem Auto gestiegen bin, nach 4,5 Stunden ermüdender Autofahrt und einmal durchgeatmet habe. Und ich so, ui, das ist ja frische Luft, wobei das natürlich auch relativ gesehen es wesentlich mehr Orte gibt, an denen die Luft noch viel, viel besser ist als in dieser Stadt. Aber da hat man eben auch nochmal diesen Vergleich und man hat halt auch nicht diesen penetranten Geruch von allerhand menschlichen und tierischen Ausdünstungen, die durch die Straßen wabern. Es ist aber natürlich interessant, wie die Stadt und vor allem auch die Großstadt, welche Rolle sie in unserem Erleben und Verhalten spielt, und zwar einerseits als kulturellen Sehnsuchtsort, den hat Klaus gerade beschrieben, aber auch als Anonymisierungsmaschine. Das sieht man besonders in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, wo es eben viel darum geht, dass diese Stadt einen sozusagen auffrisst von der Anonymität her. Und dass du vollkommen untergehst in der Masse. Und viele kulturelle Erzeugnisse erzählen davon. Und was also diese Spannung, was macht die aus oder was ist das für ein Phänomen? Auf der einen Seite die Leute, die sagen, ich gehe in die Großstadt, auch um mich dort zu verlieren, um auch unbeachtet zu sein in einer gewissen Art und Weise, aber eben auch, dass viele Leute sagen, was ich oft höre, naja, die Stadt wäre mir aber viel zu groß, ne? Ich schätze es eher, dass man seine Leute kennt, dass man eine Dorfgemeinschaft hat. Ich meine, auch Menschen in der Stadt und auch in der Großstadt kennen Nachbarn. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Effort, um sie kennenzulernen, aber das ist ja jetzt nicht so, als würde man sich nichts zu sagen haben.
Ja, also ich meine, es kommt eben immer darauf an, wie du beispielsweise kommst vielleicht vom Land, bist dort in einer Dorfgemeinschaft, wie du dort aufgenommen worden bist und wie du dich dort gefühlt hast. Nehmen wir einfach mal zwei Extrembeispiele. Ein Beispiel ist, du bist da super eingebettet, dir macht es irre viel Spaß, mit deinem Radl da immer rumzufahren als kleiner Junge und hast da deine ganzen Freunde, machst da ganz, ganz tolle Sachen. Dann sehnst du dich wahrscheinlich auch nach so einer ähnlichen Eingebundenheit. Wenn du aber hier eine Gemeinschaft hast, die eben sehr, sehr stark immer auf dich schaut und so weiter, dich reglementiert, sagt, Mensch, das darfst du nicht und hier haben wir den Nachbarnjungen wieder gesehen und hier haben wir dich hier beobachtet und was hast denn da wieder gemacht, dann sehnst du dich natürlich nach was ganz anderem, nämlich nach Autonomie. Du sehnst dich nach etwas wie Individualität, weil du das alles gar nicht richtig ausleben kannst und es aber brauchst. Das heißt ja nicht, dass der andere das durchaus vielleicht ausleben könnte, aber vielleicht nicht braucht. Und dann ist es eben ein typischer Sehnsuchtsort, dass du eben ja eher in so eine anonyme Gesellschaft einer Großstadt oder einer Metropole, und Berlin zum Beispiel ist es eben so, das ist alles wahnsinnig viel anonymer. Das heißt nicht, dass du tolle Freundschaften da aufbauen kannst, aber es könnte eben sein, dass du da 20 Jahre in einem Haus wohnst, wo 100 andere Parteien wohnen und du tatsächlich niemals mit irgendjemandem gesprochen hast. weil noch nicht mal diese verbindliche, was weiß ich, auf dem Land sagt man dann halt Grüß Gott, guten Tag oder irgendwas, hallo, moin moin oder irgendwas am Morgen oder am Tag, wenn man jemanden trifft, den Nachbarn oder auch einen Fremden, würde eben in einer Metropole eher nicht passieren. Also man ist unverbindlich, man schaut sich nicht tatsächlich groß in die Augen, sondern verschwindet auch schnell. Das kann wahnsinnig toll sein, aber es kann eben auch erschreckend sein, wenn du es vermisst. Und meist bist du aber in der Stadt natürlich nicht auf freiwilliger Basis. Du hast natürlich jetzt ein Extrembeispiel genannt, die Landflucht Ende des Beispiels 19. Jahrhunderts, wo das ganz extrem war. Die Leute haben sich nicht unbedingt nur gesehnt danach, sondern es war einfach bittere Armut auf dem Land. Und deswegen ist man eben in die Fabriken und so weiter gegangen, wo man plötzlich eine Anstellung hatte, wo man vielleicht eine Sozialversicherung vorgefunden hat, wo es vieles besser war auf den ersten Blick und vielleicht dann die soziale Armut und der Absturz doch dann schnell in den Hinterhöfen kam. Das ist ja in Berlin besonders extrem, wo es dann Strukturen gibt bis 5 Hinterhöfe tief, wo man dann noch nicht mal mehr Tageslicht bekommen hat, wo es dann sogenannte Trockenwohner gab, die wo dann feuchte Gebäude vermietet worden sind an ganz arme Menschen, die das dann trocken gewohnt haben. Das muss man sich alles mal vorstellen. Und das ist natürlich dann ganz bestimmt keine Utopie mehr. Das ist dann eine furchtbare, reale Dystopie, die sich dann da entwickelt. Aber es ist eben heute eher tatsächlich ein Sehnsuchtsort, deswegen, weil du Autonomie haben willst und weil du natürlich ein riesiges Angebot haben willst. Aber es gibt ja, das ist der spannende Trend jetzt, weil die Städte jetzt so voll sind und überlastet sind. Beispiel München, infrastrukturell vollkommen überlastet, dass jetzt immer mehr Leute einfach zurückziehen, auch natürlich aus monetären Gründen. Die haben schlichtweg nicht mehr das Geld, sich das zu leisten, wenn du selbst einen guten Job hast und dir nicht mal mehr eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen kannst oder mieten kannst, dann ist es irgendwo an der Zeit, eben Lebenskonzepte zu verändern und anzupassen.
Ich finde vor allem die Städte interessant, die hässlich sind. Und zwar hässlich nicht nur im äußeren Erscheinungsbild, sondern die auch tatsächlich für den Geist wenig Angebote machen. Also eine Stadt, die wenig Kultur hat im Sinne von kulturellen Angeboten. Jede Stadt hat Kultur. Und hier finde ich so bemerkenswert, dass diese Städte total auf ihre Funktion des organisierten Zusammenlebens reduziert werden, aber es halt irgendwie nichts dazwischen gibt. Man erfreut sich nicht, dass man in dieser Stadt wohnt, sondern es ist reine Funktion. Und das sieht man ja auch in vielen dystopischen Darstellungen aus dem Cyberpunk-Universum zum Beispiel, dass es dann diese Mega-Wohnblöcke gibt, wo man halt eigentlich objektiv sagen müsste, naja, warum? Wir brauchen Platz, ne, um Leute zu wohnen. Das ist eine platzschonende Weise zu leben. Viele Leute können billig wohnen, wir lösen Probleme. Aber das wollen die Leute dann auch nicht. Sie wollen mehr als diese reine Funktionalität des Wohnens in der Stadt erleben.
Also wenigstens manche Menschen, da vielleicht nur ganz kurz, also du hast natürlich jetzt ein krasses Bild gezeichnet von einer Stadt, die sozusagen hässlich ist, wo man sich nicht drum kümmert, um kulturelles Angebot, vielleicht keine Universität, keine guten Schulen und so weiter, keine Grünflächen. Ob es das so häufig tatsächlich gibt, so total unfunktionierende Städte, bin ich mir nicht so sicher. Nehmen wir mal ein Beispiel von einer Stadt, die definitiv nicht durch Schönheit glänzt, also sowas wie Bochum oder Essen. Was das Tolle an solchen Städten ist, eben gerade weil sie nicht diesen vordergründigen Charme haben die halt kulturell oftmals unglaublich etwas aufzuwarten, weil die tatsächlich schauen, dass sie etwas Tolles draus machen, aus dem, was erstmal nicht so schön ausschaut. Also eine schöne Stadt, eine schöne Umgebung hat ja immer den großen Nachteil, dass es eben erstmal schon mal da ist und du musst nichts mehr neu gestalten. Das heißt, es genügt sich selber ganz schön viel. Also spannende und lebendige Städte sind oftmals Städte, die vielleicht auch ein großes, krasses Schicksal erlebt haben. Ich denke zum Beispiel an Warschau. Das ist eine der vividsten Städte, die ich kenne, eine der beeindruckendsten Städte. Und die haben wirklich eine richtig schlimme Geschichte durchgemacht, vor allem durch natürlich deutsche Okkupation und Zerstörung. Und die haben einen Teil zwar aufgebaut, das ist so ein Sehnsuchtsort, das alte Warschau, hervorragend aufgebaut, aber die wirklich echte, vivide Stadt jenseits der Tourismusmassen in dieser alten Stadt sind eben in diesen neuen Gebieten. Und die ist nicht besonders schön oder so, aber wahnsinnig dynamisch, wahnsinnig jung und wahnsinnig beeindruckend.
Marius, was ist deine Lieblingsstadt oder eine Stadt, die du besonders toll findest und warum?
Also Berlin ist schon...
Ist es Strullendorf?
Nee, das ist ja keine Stadt, das ist ja nur eine Marktgemeinde. Berlin ist schon ganz weit oben. Einfach wegen der Vielfalt, dem unterschiedlichen Charakter der einzelnen Viertel. Auch den schönen Grünanlagen dazwischen, den verschiedenen Zeitebenen, wo man die Vorwendezeit noch in der Architektur sehen kann. Also Berlin ist ganz oben bei mir, ja.
Also ich muss, gut, ich kenne Berlin relativ gut und ich muss tatsächlich sagen, dass für mich zum Beispiel Bamberg die schönste Stadt Deutschlands ist. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und zwar, weil es diesen fantastischen Mix hat zwischen Ästhetik, visueller Ästhetik, aber eben dann halt auch dieses sehr vibrierende, diese sehr vibrierende Atmosphäre, dass immer was los ist. Viele Studierende, 15% der Bevölkerung immerhin, tragen halt sehr viel Leben in die Stadt. Und wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit einer anderen Stadt, Rothenburg ob der Tauber, die auch bekannt ist für ihren mittelalterlichen Charme, aber in der Stadt passiert eigentlich gar kein Leben, bis auf die Tourismusindustrie. Und deshalb ist Bamberg bei mir zum Beispiel sehr, sehr hoch im Kurs. Wie sieht es bei dir aus, Klaus? Du hast ja in vielen Städten auf der Welt gelebt.
Also ich finde halt immer, es ist vor allem spannend, in einer Stadt zu sein, wo es einfach eine tolle Stadtgesellschaft gibt und wo es eben tatsächlich aktive Bürgerinnen und Bürger gibt, wo es Initiativen gibt, wo es Spaß macht, mitzumachen. Und ganz bestimmt, also ich habe in Wien früher zum Beispiel gelebt, ich habe das unglaublich genossen, eine wahnsinnig schöne Stadt und trotzdem eine lebendige Stadt, auch durchaus eine junge Stadt, aber vielleicht doch ein Ticken zu schön, um eingeladen zu werden, ganz, ganz viel zu machen. Aber natürlich eine wunderbare Stadt, eine ganz, ganz lebenswerte, schöne Stadt, mit einem tollen Umfeld, mit tollen Ländern außenrum. Ganz bestimmt eine der tollsten Städte, die man so kennt. Für mich ist sowas wie New York eine tolle Sehnsuchtsstadt, wo ich gerne bin, aber wo ich wahrscheinlich gar nicht so gerne leben würde. Und zum Schluss bin ich tatsächlich in Bamberg gelandet und bin total froh drum, weil das eben tatsächlich auch eine Stadtgesellschaft ist, die einlädt dazu, sich zu engagieren. Und das mache ich auch gerne hier in Bamberg. Und da lohnt sich's eben auch, weil es tatsächlich ganz viele Leute gibt, die ganz viel machen wollen mit der Stadt und denen es einfach nicht egal ist. Und sowas ist eine ideale Voraussetzung, wo ich mich dann wohlfühle.
Ich denke, das darf man nicht vergessen, dass ja die Stadt, wie gesagt, einfach dieses organisierte Zusammenleben ist und aber eben auch nur wachsen im positiven Sinne kann, wenn sich eben die Menschen, die dieses organisierte Zusammenleben leben, eben auch beteiligen tatsächlich an der Stadt. Und ich finde, das ist etwas, da setzt immer so eine gewisse psychologische Lethargie ein. Man wird halt in eine Stadt geboren, man zieht da vielleicht hin mit den Eltern, sieht es alles als sehr selbstverständlich an, fühlt sich vielleicht auch einfach anonym, auch weniger selbstwirksam, weil man die Prozesse einfach nicht so beeinflussen kann. Aber ich denke doch, dass es möglich ist, das Stadtbild mitzugestalten. Man muss sich halt in manchen Städten einfach nur mehr anstrengen als in anderen. Ich sage an der Stelle tschüss. Schreibt uns gerne kontakt@bamberger-psychokalypse.de. Lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Abonniert uns auf Spotify. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Das war die Servus, ciao. Psychokalypse
Ade. Mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.